Normalerweise erzählen wir hier die Geschichten hinter realen Verbrechen aus Norddeutschland. Fälle, die Fragen aufwerfen und oft lange nachwirken. Doch in unseren Sommerspezialfolgen verlassen wir den klassischen Tatort und schauen genauer hin auf Themen, die hinter vieler dieser Taten stehen. Ein Thema, das dabei immer wieder eine Rolle spielt, oft im Verborgenen, oft viel zu lange unbemerkt, ist häusliche Gewalt. Ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um Gewalt in Partnerschaften und Familien. Wenn ihr selbst betroffen seid oder Unterstützung sucht, findet ihr Anlaufstellen und Hilfsangebote in unseren Shownotes. Heute geht es mal nicht um einen einzelnen Fall. Es geht um Muster, um Dynamiken in Beziehung, um Gewalt im engsten sozialen Umfeld und um die Frage, was passieren muss, damit sich etwas ändert. Mein Name ist Julian Reusch und heute habe ich zwei Gäste bei mir. Das eine ist Hilke Kenkel-Schwarz, die Leitung und Mediatorin beim Verein Konfliktschlichtung e.V. in Oldenburg. Und auch bei uns im Studio ist heute Michael Krebs, ebenfalls vom Verein Konfliktschlichtung. Er arbeitet auch seit vielen Jahren mit Menschen in Partnerschaften oder Familien, die als Pädagoge, als Mediator in Strafsachen und Fachkraft für Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Hallo, vielen Dank, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo,
vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wir wollen heute verstehen, warum kommt es zu solcher Gewalt? Wie arbeiten auch Programme mit Tätern und können sie auch wirklich etwas verändern? Und natürlich auch, wo liegt die Arbeit oder die Grenze in Ihrer Arbeit? Lassen Sie uns einfach mal vielleicht damit beginnen, dass Sie, Frau Kenkel-Schwarz, einmal Ihre Arbeit, Ihren Verein erklären. Wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus?
Ja, der Verein Konfliktschlichtung sitzt hier in Oldenburg. Ich bin seit 2021 die Leitung dieses Vereins. Er wurde gegründet 87, war einer der ersten Vereine bundesweit, die sich dem Täter-Opfer-Ausgleich gewidmet haben. Also das als Projekt auf die Beine gestellt haben. Das machen wir immer noch. Also wir machen Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren im Erwachsenenbereich und auch im Jugendbereich. Das sind getrennte Bereiche, weil der Jugend-TOA fällt unter, auch in der Finanzierung unter das Sozialministerium. Deswegen ist es also getrennt. Seit 2013 ist ein zusätzliches Arbeitsfeld dazu gekommen, das ist Tätertraining bei häuslicher Gewalt. Unser Programm in Oldenburg heißt OLIP. Das ist ein Verhaltenstrainingsprogramm, was wir anbieten für Personen, für Männer, aber auch für Frauen, die in der Partnerschaft Gewalt ausüben. Arbeitsalltag ist bei mir hauptsächlich die Geschäfte dieses Vereins zu führen, aber ich bin auch in der Praxis tätig. Also ich führe auch selber Mediation in Strafsachen durch. Fachkraft für Täterarbeit bin ich nicht, aber da kann mein Kollege Herr Krebs einiges dazu sagen. Aber ich weiß natürlich auch über das Programm Bescheid und wenn Not an Frau ist, sage ich mal, wenn eine Trainerin ausfällt, dann bin ich auch bei diesen Gruppentrainings aushilfsweise dabei. Also von daher habe ich auch Einblicke in die Praxis.
Herr Krebs, können Sie einmal erzählen, mit wie vielen Tätern Sie in der Regel arbeiten? Also wie viele Menschen nehmen an Ihrem Programm teil?
Wir bieten dieses Verhaltenstraining, was wir machen, einmal in einem Gruppensetting an. Die Gruppe hat so 6 bis 8 Teilnehmer. Und dann bieten wir es noch für Männer an, die am Gruppentraining, das ist ein festgelegter Termin ist, das ist immer mittwochs, 17 bis 19 Uhr. Es gibt natürlich Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit an so einem Termin nicht teilnehmen können. Den bieten wir entsprechend zu anderen Zeiten dann ein Einzeltraining an und wir haben dann nochmal parallel, würde ich sagen, so 8 bis 10 Einzeltrainings nochmal dazu.
Herr Krebs, wie sind Sie dann zu dem Verein gekommen, also zu Ihrer Arbeit?
Während meines Studiums noch habe ich beim Verein ein Praktikum gemacht, also damals im Bereich Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendbereich und ja, bin dann halt sozusagen nach meinem Studium dort übernommen worden, weil jemand gesucht wurde für das Arbeitsfeld und da sie mich schon kannten, haben sie gedacht, so ja, das wäre vielleicht eine gute Wahl und seitdem, also seit 2001, bin ich dann auch tatsächlich da beschäftigt.
Ah, dann haben Sie ja schon ganz viele Jahre mitgenommen auf jeden Fall in dem
ja,
Verein.
Ja, richtig, genau.
Frau Kenkel-Schwarz, können Sie noch mal erzählen, was verstehen Sie oder auch der Verein unter dem Begriff häuslicher Gewalt?
Ja, häuslicher Gewalt, das ist auch, also so heißt das Programm, dieses Täterprogramm, das von der BAG entwickelt worden, dieses Konzept, das ist auch, erfüllt einen gewissen Standard, also es ist eine Qualitätssicherung auch, die dahinter steht. Das ist eine Programmkonzeption, die vielfach erprobt ist und die in einem Konzept sich wiederfindet oder konzeptioniert ist, was bundesweit auch so angewandt wird. Und unsere Täterfachstelle ist diesen Standards, die dem zugrunde liegen, auch verpflichtet. Also wir führen die aus. Häusliche Gewalt kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten, also wie man diesen Begriff definiert. Zum Beispiel aus polizeilicher Sicht, da gibt es jetzt neues Handbuch entwickelt worden zur Anleitung bei der Polizei, was darunter verstanden wird. Da wird dieser Begriff erweitert. Also häusliche Gewalt ist nicht nur in einer partnerschaftlichen Beziehung, wenn da Gewalt angewendet wird, sondern zum Beispiel auch zwischen Familienmitgliedern. Das heißt, erwachsenen Kindern zum Beispiel und Eltern oder auch andere Verwandtschaftsbeziehungen, Tante und Schwägerin oder was man sich auch vorstellt. Dieser Definition liegt halt zugrunde, dass Menschen in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben. Das ist die polizeiliche Definition. Ja, für uns ist die Definition so, dass wir dieses Tätertraining anbieten für partnerschaftliche Gewaltvorfälle, also Personen, die das ausüben. Und dann kann man auch eine andere Perspektive einnehmen oder eine andere Dimension ist natürlich, was dieser Begriff beinhaltet. Also was ist strafrechtlich zum Beispiel unter häusliche Gewalt zu verstehen? Und das ist für uns eben im Zusammenhang mit der Arbeit auch wichtig, weil wir Zuweisungen über das Gericht bekommen, Polizeimeldungen bekommen. Da müssen strafrelevante Handlungen oder Vorfälle passiert sein, damit die Personen zu uns kommen und wir das als häusliche Gewalt auch einstufen. Dann gibt es noch eine andere Dimension, nämlich die des Trainings, weil im Training wird dieser Begriff nochmal erweitert. Also da geht man nicht nur von dieser strafrechtlichen Dimension aus, wie zum Beispiel Nötigung, Bedrohung oder auch Körperverletzung, sondern da wird der Gewaltbegriff mit den Teilnehmern nochmal explizit auch in einem Modul nochmal angeguckt. Was verstehen wir unter Gewalt? Was ist Gewalt? Und das ist für die Teilnehmer nochmal eine Erkenntnis, dass auch psychische Gewalt zum Beispiel darunter fällt. Und das sind auch Themen, die in diesem Kurs auch behandelt werden. Ne?
Können Sie mal so eine grobe Zahl sagen, wie viele Täter oder wie viele Teilnehmer haben Sie im Jahr bei sich oder mit wie vielen Menschen arbeiten Sie im Jahr vielleicht?
Auch das muss man ein bisschen differenziert sehen, weil wir, also es fängt an bei den ganzen Meldungen, die wir kriegen. Wir sind in enger Kooperation mit der Polizei, die schickt uns Meldungen von Vorfällen häuslicher Gewalt, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen, weil datenschutzrechtlich schicken die uns nicht alle Vorfälle, sondern nur solche, wo die Betroffenen, die Täter, sage ich jetzt mal, ihr Einverständnis gegeben, dass die Daten an uns übermittelt werden oder wo eben, das ist eine Ermessenssache auch der Polizei, wo vielleicht weitere Gewaltvorfälle drohen und Frauen dann auch in Gefahr sind. Diese Meldung kriegen wir, das sind zum Beispiel, letztes Jahr waren das also 400, es waren über 400 Meldungen im ganzen Jahr, 460 Meldungen, die kommen alle zu uns und wir bearbeiten die alle. Das heißt, wir schreiben alle diese Personen an, stellen unser Angebot des Tätertrainings vor und warten auf Rückmeldung und sprechen dann mit denen. Großteil meldet sich nicht zurück, aber ein anderer großer Teil meldet sich zurück oder wir können Kontakt aufbauen. Dann geht das weiter, dass einige von denen zu einem Vorgespräch kommen. Da kann Herr Ihnen vielleicht gleich noch was dazu sagen, weil es gibt einen bestimmten Ablauf, bevor Männer in das Training aufgenommen werden. Da gibt es eine Reihe von Vorgesprächen. Also die kommen dann zu uns, dann werden diese Männer, wird geguckt, was die für einen Bedarf haben, also oder ob andere Angebote vorrangig durchgeführt werden müssen, wie zum Beispiel, wenn eine Sucht vorliegt, Alkoholabhängigkeit oder vielleicht auch andere psychische oder psychiatrische Probleme, dann ist das für uns ein Ausschlusskriterium. Das heißt, das muss vorrangig dann erstmal bearbeitet werden. Und die Personen, die bei uns ins Training kommen, das ist eine kleine, relativ kleine Menge, wenn man das so als Außenstehender sieht oder als Laie, wenn von 460 Meldungen 40 Leute oder 30 bis 40 Leute bei uns im Training im Jahr landen. Aber dieses Training funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist eine bestimmte Methodik. Das Konzept ist ein Gruppentraining. Es werden verschiedene Voraussetzungen einfach abgeprüft, ob die vorhanden sind, damit so ein Training in der Gruppe auch passieren kann und funktionieren kann. Aber da kann Herr Krebs auch noch was dazu sagen. Also ich würde sagen, so 30 bis 40 Personen im Jahr nehmen bei uns an diesem Training teil. Aber wir haben viel Kontakt oder vielfältigen Kontakt auch zu den anderen Personen, den anderen Männern, die nicht bei uns im Training sind und beraten in dieser Art auch, auf ganz vielfältige Art und Weise. Ne?
Wir können jetzt mal, Sie hatten schon gesagt, bis dann so ein Training startet, sind ja noch ein paar Schritte zu gehen. Es ist dann ja nicht einfach, dass die Leute dann loslegen. Können wir jetzt da vielleicht mal so einen fiktiven Fall aufmachen? Sie bekommen die Information von der Polizei, wir wurden zur Adresse XY wegen Verdacht von häuslicher Gewalt wahrscheinlich gerufen. Ich sag mal, vielleicht eine Nachbarin, Frau selber oder wer auch immer hat sich gemeldet. Und Sie bekommen Informationen, diesem Mann könnte man vielleicht mal Ihre Arbeit näher bringen. Herr Krebs, wie läuft das dann ab? Also Sie schreiben dahin und im besten Fall kommt eine Rückantwort von dem Mann. Was passiert dann? Wie geht's dann weiter?
Ja, genau. Im besten Fall gibt es sozusagen von selbst diese Reaktion auf unser Schreiben dann. Wenn das nicht erfolgt, gibt es ja doch in einigen Fällen entsprechende Telefonnummer in der Anzeige, die wir halt von der Polizei bekommen. Und wir machen auf jeden Fall den Versuch, denjenigen telefonisch zu kontaktieren. Manchmal gibt es eine E-Mail-Adresse, was wir dann nutzen. Dann, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, in wie vielen Fällen dann wirklich der Kontakt dann zustande kommt. Aber sagen wir, weiß nicht, vielleicht in der Hälfte der Fälle gibt es einen Kontakt. Und dann erklären wir erstmal nochmal kurz das Angebot, weil das für die meisten so ohne weiteres dann durch das Anschreiben und auch durch den Flyer vielleicht dann nicht verständlich ist, weil viele das auch nicht alles ganz zu Ende lesen vielleicht, was da so steht. Deshalb erklären wir es halt entsprechend nochmal und versuchen dann einen persönlichen Kontakt herzustellen und dann nochmal zu klären, okay, kommt derjenige, den das betrifft, irgendwie für so ein Training in Frage.
Okay, und dann nehmen wir mal an, dass das passt jetzt in unserem fiktiven Fall. Diese Person sagt, ja, ich komme mal vorbei, ich mach mal bei diesen Trainings mit. Wenn diese Person das erste Mal in ihre Tür tritt, wie läuft das dann los? Also quasi vom ersten Mal Training startet jetzt.
Hintergrund ist, dass wir rausfinden wollen, eignet sich derjenige, um am Training teilzunehmen. Das heißt also, es braucht eine gewisse Einsicht irgendwie, dass das Verhalten, was zumindest an dem Tag da stattgefunden hat, als schwierig angesehen wird. So, es gibt natürlich, das erzählen die Männer dann, hauptsächlich die Männer relativ schnell, dass es natürlich dann auch Gründe gibt und dass die Partnerin sich auch entsprechend verhalten hätte und so weiter. Und wir versuchen so ein bisschen zu fokussieren darauf irgendwie, ob es denn aber auch ohne sozusagen das Verhalten der Partnerin, wenn sie jetzt nur betrachten, was sie selber gemacht haben, so, ob das für sie so in Ordnung ist oder nicht oder ob sie eigentlich gerne was anderes tun würden, so. Und ja, viele Männer, wenn sie an dem Punkt sind, die sagen schon, dass sie gerne was anderes machen würden, dass sie da nicht stolz drauf sind, dass ihnen das leid tut und dass sie das, dass sie sich schlecht damit fühlen und dass sie das gerne ändern würden. Das ist sozusagen die Eintrittskarte dann auch tatsächlich für die Teilnahme an so einem Training. Falls es nicht andere Gründe jetzt noch gibt, könnte vielleicht sprachliche Schwierigkeiten sein manchmal, ne, dass eine Teilnahme so ohne weiteres an dem Gruppentraining zumindest dann nicht möglich ist. Oder wir müssen halt schauen, ob beruflich irgendwie das halt zu machen ist, habe ich gerade gesagt, Gruppentraining, Einzeltraining, so. Also ein paar Sachen gibt es dann schon noch irgendwie abzuklären. Aber wenn derjenige halt so weit ist, dass er das erstmal so sagen kann, dass er es einfach gerne ändern würde, dann kann er irgendwie einsteigen. Wir machen in der Folge noch mehrere Einzelgespräche dann mit ihm, schauen uns die Sache nochmal näher an, ganz wichtiger Teil, die Person einfach besser kennenzulernen. Sie haben es gerade gesagt, es kommt jemand, den wir nicht kennen und der kennt uns auch nicht so. Und für die Arbeit ist unheimlich wichtig, eine gute Beziehung zu Klienten zu haben. Wir haben sozusagen Großes vor, weil wir wollen eine Verhaltensänderung bei jemandem erzielen. Die meisten Männer sind jetzt auch keine 20 mehr, die zu uns kommen, sondern die sind halt eher so 35 bis 45, sage ich mal. Und von daher ist das halt lang geübtes Verhalten, sage ich mal, oder eine lange Zeit, die Männer schon im Umgang mit Konflikten irgendwie solche Verhaltensweisen zeigen. Also mehrere Gespräche finden noch statt. Wir machen ein paar psychologische Testungen auch irgendwie. Wir gucken uns so Bindungsverhalten irgendwie an.
Wie macht man das? Wie funktioniert das?
Da gibt es einen relativ einfachen Test dazu, den Psychologen auch benutzen, Bindungstest. Das werten wir mit den Leuten aus. Letzten Endes zielt unsere Arbeit schon auch viel darauf ab, dass die Männer verstehen, warum mache ich das eigentlich in der Situation. Wir wollen gerne, dass die Männer verstehen, erstmal, warum sie das machen. Also es hat alles seinen Grund. Wird gerne so benannt, dass ich was im Affekt gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass es den Affekt sozusagen nicht gibt, aber es findet mehr statt, als man vielleicht denkt oder als die Männer selber denken. So. Und das ist so ein bisschen unser Ziel, dass wir das so ein bisschen rausarbeiten, über dieses Verständnis dann nachher zu einer Verhaltensänderung auch zu kommen.
Aber da sind wir auch schon beim Thema. Sie haben ja schon gerade gesagt, dass dann die Männer dann auch manchmal solche Gründe vorschieben wie so, ja, aber meine Frau hat sich ja verhalten wie, was ja einfach nachweislich falsch ist. Die Frauen machen ja, in der Regel sind die nicht schuld daran, wenn häusliche Gewalt ausbricht, sondern was sind denn so Dynamiken oder Gründe oder Muster, die sie immer wieder vielleicht auch erkennen, die zu solchem Verhalten führen? Also vielleicht auch, woran man Warnsignale ableiten kann.
Also das Zustandekommen dann letzten Endes auch der Gewalt, das liegt einfach häufig an, ja, an Dauerkonflikten, an nicht gelösten Dauerkonflikten, die sozusagen immer weiter in so einer Eskalationsstufe laufen, ohne dass die Beteiligten in der Lage sind, tatsächlich zu einer Klärung zu kommen. Das liegt häufig an anderen Überforderungssituationen, möglicherweise finanzielle Situationen schwierig, Wohnsituationen, wenig Vereinbarungen, was so Umgang miteinander, irgendwie, wie organisieren wir Dinge, sind wir uns einig in der Kindererziehung, was ist so mit Haushaltsorganisation oder so. Gibt es ganz viele so kleinere Punkte, die natürlich insgesamt zu einer starken Überforderungssituation führen können oder zumindest zu einer sehr starken Anspannung führen, die ich natürlich auch halt sozusagen jeden Tag mit nach Hause bringe, sag ich mal, wenn ich von der Arbeit komme, ne, und dem ich mich dann jedes Mal stellen muss und ich sehe, oder die Männer sehen häufig, okay, wir scheitern in dieser Situation, weil wir einfach nicht in der Lage sind, irgendwie eine Klärung herbeizuführen. Ne? Weil wir letzten Endes nicht über die Themen sprechen, über die wir sprechen müssten. So, wir sprechen immer nur über die Auswirkungen von Dingen, aber eben nicht von dem Thema selbst. So, und halt auch ein wichtiger Teil des Trainings, die Männer sollen verstehen, über was für Themen sie im Grunde sprechen müssten, damit sie eine Klärung für diese Dinge herbeiführen können.
Also geht es in Ihrer Arbeit vor allem auch darum, ja einfach eine Diskussionsgrundlage dann vielleicht auch nachhaltig zu verändern, weil wenn Sie sagen, es gibt immer Themen, die sich dann vielleicht immer mehr aufbauen, über Jahre vielleicht auch, das sind ja wahrscheinlich Themen, die man mit einer besseren vielleicht auch Gesprächsführung in einer Partnerschaft vielleicht schon viel früher aus dem Weg räumen könnte.
Genau, und das ist auch das, was die Männer auch im Training lernen, weil es auch ein Teil unserer Module ist, die Männer ja durchlaufen bei uns, dass sie halt lernen, auf eine andere Weise zu kommunizieren. Also sie lernen anders, mit ihrer Frau zu sprechen, zwar nicht über ihre Frau, sondern mit ihrer Frau und viel von sich selbst, weil die Gespräche finden häufig so statt, dass die Männer oder dass das Paar, sag ich mal, das ist die, also Sie sagten gerade, die Dynamik, die da stattfindet, die ist ja dann recht ähnlich. Ich mache ihnen Vorwürfe und sie wehren sich dagegen. So. Und wir machen das halt ein paar Mal hin und her, da brauchen wir eine Minute dafür. Dann sind wir schon ziemlich hoch in der Eskalation und dann ist die Sache praktisch erstmal zu Ende. Das gilt es halt einfach zu lernen, dass man das anders, ganz anders machen kann und dass das gar nicht so schwer ist. Also methodisch ist das, was wir machen, nicht schwer zu verstehen. Die Umsetzung braucht halt viel Übung, deswegen dauert das Training auch relativ lange. Das ist das, was es braucht.
Sie wollten noch was ergänzen.
Diese Konflikte, die in Paarbeziehungen auftreten, die sind ja zum Teil ganz normal. Also ich sage mal, jedes Paar führt Konflikte durch oder hat Konflikte und versucht, die zu regeln. Das kann auch mal lauter hergehen, das kennen wir vielleicht alle. Aber hier ist nochmal vielleicht wichtig, die Grenze nochmal zu benennen, weil hier Gewalt Vorfälle sind. Also jemand wendet Gewalt dem anderen gegenüber an. Und das ist auch im Training ein großes Thema und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese Gewalt wird nicht toleriert. Also das wird hier nicht weggeredet oder so behandelt, als wenn das ganz normale Paarkonflikte sind. Das ist keine Paartherapie hier. Langfristig ist natürlich das Ziel, wie Herr Ihnen gesagt hat, dass die Männer, die aus dem Training kommen, ihre Konflikte anders, eine Alternative, eine bessere und keine jemand anderen schädigende Alternative erlernt haben auch, um Konflikte zu lösen. Das ist langfristig das Ziel, aber eben auch keine Gewalt mehr anzuwenden. Aber nochmal die Grenze hier nochmal zu markieren, diese Gewaltanwendungen werden im Training auch nicht irgendwie analysiert im Sinne, ah so und deswegen ist das in Ordnung, sondern da wird schon echt eine Normverdeutlichung auch gemacht und ganz besonders im Training auch mit den Männern, dass die verantwortlich sind für diese Gewaltanwendung und dass diese Gewaltanwendung nicht toleriert wird und dass sie selber dafür verantwortlich sind, das zu ändern. Das ist sozusagen, da fängt das Training an. Das ist ein Grundsatz, der im Training auch immer mit transportiert und kommuniziert wird. Und das müssen die Männer dann im Laufe des Trainings auch bis zu einem noch tieferen Level auch nochmal begreifen und verstehen. Ne? Und das ist eben, wenn Herr Ihnen erzählt hat, was die Voraussetzungen sind zu diesem Training, in den seltensten Fällen kommen die Männer zu uns und sagen im Vorgespräch, oh ja, das geht nicht gut, ich will das ändern und ich will sofort ins Training einsteigen, sondern der Prozess ist auch nochmal viel komplexer und viel komplizierter und anspruchsvoller. Also viele sagen, nee, das betrifft mich gar nicht und das war in Ordnung und ich mache das nicht wieder oder solche Sachen oder bagatellisieren das. Aber die Männer, die dann ins Training kommen oder ins Training aufgenommen werden, die haben eine minimale Einsicht. Die wissen, dass irgendwas nicht gut ist. Die erfahren das an sich, auch in der Partnerschaft. Ja, ich bin hier nicht glücklich, ich sehe auch, dass alle leiden. Und die Ahnung, ich bin da auch vielleicht zum Teil erstmal verantwortlich und ich möchte das ändern. Das ist so ein Minimalkonsens, den die Fachkräfte, also wie Herr Ihnen und meine Kolleginnen, abprüfen und mit denen nochmal diskutieren. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass dahinter, hinter diesen Konflikten, die dann so eskalieren, dass da auch eine strukturelle Gewalt dahinter steckt, nämlich, dass die Männer, also ich rede jetzt auch von Männern, weil 80% häuslicher Gewalt wird eben von Männern ausgeführt, dass da ein bestimmtes Rollenbild dahinter steht, nämlich Machtverhältnisse von Mann und Frau und dass das durch diese Gewaltanwendung auch immer wieder hergestellt werden soll, dass der Mann Macht hat oder Kontrolle auch über diese Frau und das wird eben auch in diesem Training intensiv bearbeitet und behandelt.
Aber verstehe ich Sie denn richtig, dass man quasi auch nur mit den Männern arbeiten kann, die halt diese minimale Einsicht haben? Also wenn jemand vielleicht mit ihnen Kontakt kriegt und komplett auf Widerstand geht oder das komplett verharmlost, also ja, ach, dann gibt's da gar keine Basis, mit denen zu arbeiten?
Ja, das ist so. Allerdings muss man auch sagen, wenn im Erstkontakt jemand kommt und wehrt das alles ab und sagt, nein, das trifft auf mich nicht zu und hat rationale Erklärungen, wie das passiert ist und dass man selber da keine Verantwortung tragen muss. Auch das, glaube ich, ist eingeplant in diesem Beratungsprozess vor dem Einstieg ins Training. Das kann sich während dieser Vorgespräche auch nochmal ändern, ne? Und das ist dann die Kompetenz der Facharbeiter für Täterarbeit, dass man mit diesen Menschen auch so umgeht, dass man denen eröffnet, okay, oder nochmal so einen Impuls gibt, kann man darüber nochmal nachdenken. Und da kann es natürlich auch passieren, dass jemand im Verlauf dieser Gespräche auch nochmal da so eine minimale Einsicht gewinnt oder das zumindest als Chance begreift, okay, ich mach das, ne?
Vielleicht, weil wir gerade schon immer wieder mal gesprochen haben, die bei Ihnen im Training sind jetzt keine 20 mehr und so. Können Sie vielleicht mal so grob sagen, die klassische Teilnehmer bei Ihnen, welche Altersstruktur, vielleicht auch Bildungsgrad oder was kann man da so sagen, was sind so die klassischen Menschen, mit denen Sie arbeiten?
Herr Krebs hat das schon gesagt, also im Mittelalter würde ich es, obwohl Mittelalter kann man das gar nicht mehr nennen.
30 bis 50 ja, würde ich sagen.
Ja, ne? 30 bis 50.
Top Realschulabschluss, häufig irgendwie im Handwerk oder in der Verwaltung vielleicht auch so.
Generell, ich meine, da gibt's natürlich auch so Flaschenhälse, durch die bestimmte demografische Gruppen gehen irgendwie, bis sie bei uns landen. Und das sind andere Faktoren, die das auch nochmal beeinflussen, die wir so gar nicht, jedenfalls nicht wissenschaftlich belegen können. Aber in der Regel kann man ja sagen, dass von Blaumänner bis Krawattenträger ist alles bei uns vertreten. Wenn das meinetwegen Milieu ist mit höherem Bildungsabschluss, akademisch und eben auch wirtschaftlich besser gestellt ist, da gibt's für die auch, also oftmals, vielleicht kannst du es bestätigen, Michael, dass da auch eine Hemmschwelle ist, sich in so einer Gruppe zu öffnen, was sowieso für jeden schwierig ist, aber da gibt's vielleicht nochmal eine höhere Schwelle und dass die eben vielleicht auch die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer finanziellen Situation andere Unterstützungssysteme, die man selber bezahlt, nochmal in Anspruch zu nehmen, ne? Aber in der Regel betrifft diese Gewaltstruktur alle Milieus und das zeichnet sich auch im Groben bei uns in der Trainingszusammensetzung ab, würde ich sagen.
So eine Gruppentherapie, Sie haben es schon angesprochen, Gruppentraining ist ja keine Therapie, ein Gruppentraining ist ja bestimmt auch ein sehr geschützter, aber auch sehr spezieller Raum, wo man, so nehme ich es an, korrigieren Sie mich vielleicht, wenn das falsch ist, Herr Krebs, dann auch über seine Taten nochmal spricht, nochmal erzählt, was da passiert ist. Gehen Sie dann, wenn Sie zum Beispiel dann dabei sitzen, auch dazwischen und sagen, naja, aber so kann man das nicht sehen, weil, oder machen Sie sich da auch so ein bisschen frei von der Bewertung? Also ich stelle mir gerade vor, wie ist das so ganz konkret dann in so einem Gesprächskreis? Oder sagen auch die anderen Teilnehmer was dann dazu? Oder wie funktioniert das?
Wir sprechen natürlich auch sehr konkret. Das ist auch ein spezieller Teil im Training. Das nennt sich Tatrekonstruktion, wo wir es wirklich ja nochmal nachbilden sozusagen, diese Stunden, diesen Moment, wie auch immer das gewesen ist. Und wir vollziehen den nochmal so minutiös irgendwie nach. Und für denjenigen, der es tut, irgendwie soll es damit, also mit der Erkenntnis verbunden sein, dass er nachher nochmal irgendwie ein bisschen klarer hat, was in diesen einzelnen Momenten eigentlich passiert und was wie der Vorlauf auch gewesen ist dazu. Wie bin ich da eigentlich hingekommen? Wie bin ich in dieses Gefühl gekommen, in diese Überforderung, in diese Wut, dass es nachher zu dieser Gewalt gekommen ist, ne? Diesen Vorgang nochmal so sich ganz, ganz, ganz genau anzuschauen. Die anderen Männer hören sich das an und die sagen natürlich auch was dazu, weil die in einer ähnlichen Situation waren, die kennen die Situation und können natürlich Dinge auch bestätigen oder sagen, ja, an der Stelle war das vielleicht bei mir so oder so, ne? Also ein wichtiger Prozess im Training nochmal, also auch sich mit der Tat oder mit mehreren Taten auch tatsächlich dann ganz konkret auseinanderzusetzen, das ist ein Teil des Trainings nochmal.
Was sind so Punkte, die Sie nennen können, wo Sie merken, okay, hier verändert sich vielleicht auch ein Denkmuster oder wir haben da bei jemandem ein Umdenken erreicht. Woran merken Sie das? Woran stellen Sie das fest?
Also das merken wir dann in dem Moment, wenn die Männer tatsächlich sich mehr ihrer bewusst sind, ihre Gedanken auch bewusst sind und dann sagen können, und in dem Moment habe ich das und das gedacht. Da habe ich gedacht, ah nee, hier kannst du jetzt nicht weitermachen. So, ne, du bist ja schon total wütend. So, dahin wollen wir die Männer bringen, dass sie sich ihre Gedanken bewusst sind, damit sie halt die Situation kontrollieren können. Wenn ich dann denke, ah okay, so kannst du jetzt nicht weitermachen, dann ist das schon so ein kleines Stoppsignal. So. Ansonsten folgen die Männer in den Situationen ihrer Wut weitergefolgt, so, und sind dann laut geworden, ne? Das beginnt ja meistens so mit dem Verbalen und dass man die Stimme erhebt und dass man dann schreit und so. Andere Formen folgen dann eventuell noch, körperliche Gewalt, aber dass sie den anfangen im Laufe des Trainings zu merken, so, weil wir besprechen in dem Training immer die vergangene Woche. Das Training findet einmal in der Woche statt. Und wir besprechen immer die vergangene Woche und die Situation, wenn die Männer noch in der Partnerschaft sind, die es in der Partnerschaft gegeben hat. Und daran lässt sich das halt irgendwie auch schon sehen, weil es muss nicht unbedingt zu einer Eskalation kommen irgendwie oder halt irgendwie kurz davor sein, damit wir dann irgendwann mal merken können, ja, wo ist der jetzt? In der Beschreibung der Konfliktsituation und der Umgang damit, der irgendwie stattfindet, ist immer irgendwie ein Hinweis darauf, okay, passiert da was und was passiert da eigentlich, ne? Schafft jemand diesen Schritt, ah, okay, ich spüre das sozusagen, ich bin wütend, so, weil ich eine Körperreaktion habe, so kann ich das wahrnehmen. Ja, ich bin dann, da werde ich total aufgeregt und zitterig oder mein Herz fängt an zu schlagen oder so. Naja, das habe ich gemerkt, so, dass ich dann schon total wütend bin, so. Und dann habe ich das geschafft, meiner Partnerin zu sagen, hey, das macht mich total wütend, so. Und dann war das für mich schon ein bisschen besser, als ich das gesagt habe, so, da ging es mir ein bisschen besser, weil sie dann gesagt hat, sie hat darauf reagiert und hat dann gesagt, hey, ja, das tut mir leid oder so halt, ne? Also wir haben kriegen andere Dynamik ein. Einfach so. Und diese Prozesse, die beschreiben sie halt ja während dieses halben Jahres immer wieder im Training. So können wir das ganz gut mitverfolgen. Okay, was passiert denn da bei den Männern?
Das ist ja mal eine zentrale Frage nach der Rückfallquote oder wie effektiv ist dieses Training und dann.
Die Frage hätte ich auch noch gehabt, ja.
Achso. Und das ist ja auch eine Frage, Michael, kannst du vielleicht bestätigen, die uns auch immer gestellt wird. Woran merken wir das denn, dass da was passiert, dass da eine Verhaltensänderung eintritt? Und nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern mit dem ganzen Hintergrund zu verstehen, warum ich so destruktiv vorher gehandelt habe und was der bessere Weg ist. Dann sagen wir immer, ja, wir können auch nicht in die Köpfe der Leute reingucken. Aber es gibt auch in diesem Training, das Konzept ist auch so, dass es quasi äußere Faktoren oder Aspekte gibt, die uns zeigen oder die den Trainern und der Trainerin, es sind immer Frau und Mann, das ist konzeptionell auch so angelegt, schon zeigen, ob jemand mitarbeitet oder nicht. Das sind Dinge wie Mitarbeit, also ob sich jemand einbringt, egal ob jemand eher ein zurückgezogener Persönlichkeit oder Typ ist oder ob jemand sehr forsch ist oder auch viel Raum einnimmt verbal. Trotzdem merkt man im Verlauf, was auch eine lange Zeit ist, ob jemand mitarbeitet oder nicht, ne? Und auch in der Qualität, wie er sich öffnet, was er preisgibt und eben auch in diese Trainingssituation, dass im ersten Teil der Trainingsstunde erzählt wird, was ist in der Woche passiert, waren Konflikte da und habe ich die gelöst oder sind die eben nicht gelöst worden und was kann ich machen, um das nächste Mal besser zu machen. Da sind alles so Fenster, wo wir dann auch sehen, okay, da passiert was, ne? Wenn das nicht passiert, werden auch ja quasi disziplinarische Maßnahmen ergriffen, wenn jemand zum Beispiel fehlt. Und das ist sehr streng, das hört sich jetzt schulisch an, aber wenn jemand dreimal fehlt, dann wird er auch vom Training ausgeschlossen. Oder wenn der sich im Training irgendwie auch nicht adäquat verhält. Also auch um die Gruppe, das ist ein Gruppentraining, und um die Gruppe und deren Arbeit und Fortschritt auch zu schützen, werden diese Männer unter, und das passiert nicht oft, und wir mögen das natürlich auch nicht gerne und versuchen im Vorfeld, das nochmal anders in andere Bahnen zu lenken, aber die werden dann auch ausgeschlossen. Also es bestehen strenge Kriterien, auch während des Trainings, dass die Männer auch mitarbeiten müssen und sollen und dass es geschafft wird eben auch, dass sie es schaffen eben auch, sich da einzubringen. Ne?
Deswegen, Sie hatten es gerade ja am Anfang schon kurz gesagt, natürlich auch mal die Frage da, wie erfolgreich ist denn so ein Training? Gibt es da irgendwie belastbare Zahlen, ja, wie viele Ihrer Teilnehmer haben es geschafft, nicht rückfällig zu werden oder doch? Mhm. Können Sie dazu was sagen?
Das ist ein bisschen schwierig, das wäre jetzt regional individuell für unsere Fachstelle für Täterarbeit. Wir evaluieren das so in dem Sinne nicht, weil wir keine Daten haben, aber was wir aus der Praxis sagen können, ist, dass wir, Michael, da müsstest du vielleicht das ergänzen, dass wir keine Teilnehmer haben, die mehrmals zu uns kommen. Also das ist erstmal auch ein einmaliges Angebot erstmal. Wenn das nicht klappt, ist selten der Fall, dass uns über Gericht dann nochmal dieser Teilnehmer nochmal zugewiesen wird. Das kann manchmal passieren mit bestimmten Vorzeichen, das will ich gar nicht ausschließen. Insofern können wir nur sagen, dass wir diese doppelte oder erneute Teilnahme oder Auflagen selten haben. Wir können aus der Erfahrung sagen, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass am Ende des Trainings so ein Abschluss ist und wir dann auch sehen und schon im Verlauf des Trainings, dass die Männer ihr Verhalten geändert haben, dass Partnerschaften besser funktionieren und das auch lang anhalten. Wir hatten mal einen Klienten, gab es vielleicht auch mehrere, aber der hat nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr, glaube ich, oder noch länger wieder angerufen oder vielleicht sogar im Jahr, weil wir machen nach dem Training auch nochmal so ein Nachgespräch, also wie, so eine Art Nachsorge auch, zu gucken, wie geht's denn jetzt, wenn Sie dieses wöchentliche Training nicht mehr haben? Ist das stabil, was Sie erlernt haben? Können Sie das umsetzen? Also das machen wir auch, aber dieser Klient hat dann weitaus nach einem längeren Zeitraum nochmal angerufen und hat nochmal mit uns gesprochen, hat gesagt, ich bin jetzt wieder durch äußere Faktoren in einer sehr stressigen Situation, durch Arbeitsplatzverlust oder Schwierigkeiten anderer Art, familiär mit Kindern oder so. Und der hat gemerkt, ich gerate wieder in diese alten Verhaltensmuster und ich will das nicht. Und der hat dann gefragt, ob er nochmal kommen kann zu ein paar Einzelterminen. Dann denkt man erstmal, ja, hat wohl nichts gewirkt, das Training oder so. Aber es zeigt vielmehr, dass die Männer oder dieser Mann auch sehr sensibilisiert ist, sich beobachtet und auch merkt, wenn er wieder eine Grenze überschreitet und auch aufgrund der guten Arbeitsbeziehung, die geherrscht hat, weil das ist auch sehr wichtig, hat er Ihnen ja auch, Herr Krebs, auch gesagt, dass die Vertrauen haben und wissen, was es ihnen gebracht haben. Und uns hat das gefreut, dass er sich in dieser Situation wieder an uns gewendet hat und wir ihm dann auch wieder nochmal unterstützen konnten, dass er wieder nach Hause gehen konnte und diese Eskalation nicht wieder stattfand. Ne?
Ja, total. Das finde ich auch. Das ist ja eigentlich eine beste Ausgang einer solchen halben Jahre Begleitung, auch dass man dann aktiv wieder den Weg sucht.
Da sieht man halt, dass das gewirkt hat auch einfach. Genau. Ne? Dass ich bin mir bewusst, ich bin in einer neuen Beziehung, so wie Hilke das gerade beschrieben hat. Und dann zu sagen, hey, ich merke, so alte Verhaltensmuster brechen wieder durch, so können wir einen Termin machen. Ne? Genau, Langzeitstudien zu diesem Erfolg, das hast du gerade schon gesagt, das gibt's jetzt, glaube ich, so nicht. Wir machen diese Nachsorge nach einem halben Jahr. Ich nehme zu meinen Klienten oder zu unseren Klienten Kontakt auf und frage, wie ist es? Wie hat sich so entwickelt? So? Allein so, weil ich das ja schon relativ lange mache, kann ich irgendwie sagen, dass es in vielen Fällen tatsächlich einen guten Verlauf genommen hat. Was auch noch wichtig ist, Bestandteil des Trainings ist es auch, dass wir sozusagen uns die Erlaubnis vom Teilnehmer holen, zu der Partnerin oder Ex-Partnerin noch Kontakt aufzunehmen. Bieten ihr ein Gespräch an, sie kann das annehmen, ist halt natürlich freiwillig irgendwie. Wir haben also schon auch in einer gewissen Zahl dann auch den Kontakt zu den Partnerinnen und so. Und ist halt eine ganz hilfreiche Sache, sozusagen die Spiegelung der Partnerin dann irgendwie tatsächlich auch nochmal zu haben. Ne? Dann ist es nicht sozusagen ein Gefühl, sondern die Partnerin kann dann tatsächlich sagen, ja, hier an den und den Stellen ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig so, aber es gibt auf jeden Fall schon Veränderungen und da und da und da. Und das deckt sich dann auch meistens mit dem, was die Männer dann auch erzählen. Aber so haben wir halt nochmal so einen Hinweis nochmal drauf, ne? Irgendwie, wie wirkt denn das eigentlich? Ne? mit meinem Namen, nicht, dass sie das irgendwie. Ja. Ich habe meine Heirat ist noch nicht so lange her. Ja.
Und ach so, deswegen der Name immer noch.
Ja, genau. Nicht, dass sie sich wundern. Also Ihnen ist der Name vom letzten Jahr.
Ach so. Und jetzt sind Sie Krebs.
Genau,
richtig. Ja. Entschuldigung, Michael.
Das macht nichts. Das macht nichts.
Rutscht es noch so durch?
Ja, macht ja nichts. Dann weiß ich aber auch Bescheid.
Alles ja, klar. Dass Sie das wissen.
Ja, genau.
Ich habe noch mal eine Ergänzung zu dem, was Herr Krebs eben gesagt hat, dass es so Studien in der Art, also die Studienlage, Evaluationslage ist mau. Es gibt nicht so viele Untersuchungen. Es gab 2017 mal eine, bei der zumindest mal nachgewiesen worden ist, dass Menschen, also Männer, die dieses Tätertraining absolviert haben, dass die Rückfallquote signifikant geringer ist und sich auch andere Risikofaktoren, dass es einen Effekt hat auf Risikofaktoren, die dann zu häuslicher Gewalt führen. Also das ist sozusagen da auch bewiesen. Es gibt auch internationale Studien. Es gibt auch eine Schweizer Studie. Da wird halt eine Rückfallquote von 15-20% angegeben. Und wenn man sich überlegt, dass minimal 80% nicht rückfällig werden, ist es, glaube ich, spricht das absolut für das Tätertraining. Ja, aber Geld ist knapp und Wissenschaft kostet Geld. Aber das wäre sicherlich mal interessant, da auch so eine bundesweite Studie vielleicht nochmal durchzuführen.
Gehen wir mal zu einem anderen Baustein, den Ihr Verein ja auch macht, der Täter-Opfer-Ausgleich. Vielleicht müssen wir hier auch einmal ganz kurz definieren, was versteht man unter Täter-Opfer-Ausgleich? Es kann ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein.
Ja, Täter-Opfer-Ausgleich ist der juristische Begriff, so steht es im Gesetz. Das ist eine außergerichtliche Schlichtungsmöglichkeit, die für beide Parteien, manchmal sind es auch mehrere, also Geschädigte und Tatverantwortliche zur Verfügung steht. Es ist freiwillig, also die Beteiligten können nicht gezwungen werden, daran teilzunehmen. Da kann man sich auch streiten, was freiwillig ist, wenn zum Beispiel ein Täter, eine Täterin eine Auflage kriegt von Gericht, das zu machen. Da fragt man sich natürlich, wie freiwillig ist das jetzt noch? Oder was wir auch oft hören im Jugendbereich, dass es, wenn man Täter-Opfer-Ausgleich macht als Tatverantwortlicher, dass es auch mit Strafmilderung verbunden ist. Das ist gesetzlich so. Das ist natürlich keine, kann man erstmal vermuten, das ist keine intrinsische Motivation, sondern das macht man, um möglichst mit einer milden Strafe da rauszugehen.
Ja, genau.
Das ist kann man drüber diskutieren, aber das steht im Gesetz so und in der Praxis kann man sagen, dass das erstmal so die Schwelle vielleicht senkt, als Tatverantwortliche auch sich mit dieser Option zu beschäftigen. Unsere Aufgabe ist es dann als Fachkräfte, also als Mediatoren in Strafsachen, auch im Gespräch festzustellen, ist dahinter noch eine andere Motivation. Für uns ist das auch eine wichtige Aufgabe oder wir sind dafür verantwortlich, die Tatbetroffenen auch zu schützen. Wir würden nie ich benutze jetzt mal diesen Begriff Opfer, den wir vermeiden wollen, der aber auch in diesem rechtlichen Begriff ja auch ist. Wir würden nie, oder es wäre fachlich nicht gut gearbeitet, wenn wir ein Opfer mit dem Täter zusammenbringen und da stellt sich heraus, der hat eigentlich gar keine andere Motivation, als mit einer geringen Strafe da auszugehen. Also von daher ist diese Attraktion erstmal ein wichtiger Schritt, um die Leute überhaupt zu uns zu bringen, damit wir diese Möglichkeit erklären und damit die beiden dann eine Lösung finden, um diesen Konflikt wieder gut machen. Das ist auch so ein Begriff, das kann man nicht wieder richtig gut machen, aber maximal wieder gut machen. Ne? Das ist Täter-Opfer-Ausgleich, was wir hier im Verein auch machen.
Genau, und dann geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nicht nur um häusliche Gewalt, sondern es kann auch Körperverletzung oder sonst irgendwas sein, Diebstähle, weiß ich nicht, alles, was das Strafgesetzbuch hergibt.
Genau, also Täter-Opfer-Ausgleich ist gar nicht erstmal im Zusammenhang mit dem Feld häusliche Gewalt in Verbindung gebracht. Das ist erst in letzter Zeit vermehrt passiert, dass das verknüpft wird. Das merken wir in der Praxis, weil wir öfter jetzt auch Fälle von häuslicher Gewalt kriegen, die als Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren zu uns kommen. Wir werden damit beauftragt, dass in einem Mediationsverfahren, das ist so der nicht rechtliche Ausdruck, Mediation und Strafverfahren, diesen Konflikt zu schlichten. Das ist in letzter Zeit passiert, natürlich auch dadurch, dass das Thema häusliche Gewalt in den Fokus geraten ist. Durch Corona hat es nochmal eine große Öffentlichkeit gekriegt und das wird auch sehr kontrovers diskutiert, weil Istanbul-Konvention, also wo sich europäische Länder geeinigt haben, Maßnahmenkatalog durchzuführen, um gegen häusliche Gewalt anzugehen, auch präventiv. Da steht auch der Punkt drin, Täterarbeit, dass das proaktiv angeboten werden soll und etabliert werden soll. Aber zum Beispiel, das war für mich als Mediatorin total interessant und ehrlich gesagt war ich erschüttert, weil ich überzeugte Mediatorin bin und das für eine gute Kulturtechnik auch halte, Konflikte zu lösen. Und da steht in dieser Istanbul-Konvention, Artikel 48, dass solche außergerichtlichen Schlichtungs Angebote oder Maßnahmen unterbunden werden sollen bei häuslicher Gewalt. Also quasi steht da drin, es soll
da
nicht
extra nicht stattfinden.
Genau, das darf nicht stattfinden. Und da war ich als Mediatorin ziemlich entsetzt und dachte, warum denn? Bis ich mich damit näher beschäftigt habe und eben auch verstanden habe, warum. Weil Mediation nicht immer das geeignete Mittel ist bei häuslicher Gewalt. Und ich würde sogar sagen, bei häuslicher Gewalt muss man das sehr differenziert und nochmal sehr genau beobachten. Täter-Opfer-Ausgleich kann bei allen Straftaten stattfinden, also auch schwerste Straftaten, solange ein Geschädigter, eine Geschädigte da ist. Das ist im Grunde bei häuslicher Gewalt auch. Aber häusliche Gewalt birgt die Gefahr, wenn das im TOA, im Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren behandelt wird, dass Konflikte, Eskalation und auch Gewalthandlungen zukünftig, dass die gedeckelt werden. Das ist eine kurze Intervention. Da kommt ein Paar zu uns, was eine lange Paar-Konflikt-Dynamik-Geschichte hat, auch eine dysfunktionale. Da sind Machtverhältnisse, können da so sein, dass Frauen unterdrückt werden, dass die systematisch kontrolliert werden und Macht ausgeübt wird. Und das ist eine Unmöglichkeit, das im Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren zu bearbeiten. Das wird dem nicht gerecht, sondern es kann sogar Schaden einrichten. Wenn Personen dann, also Paare dann diesen einen Konflikt, wo der Mann meinetwegen körperliche Gewalt angewendet hat, die Frau geschubst hat oder so, diese Situation wird bei uns besprochen, der Mann entschuldigt sich, die Frau nimmt das an und die beiden gehen nach Hause. Das, was dann passiert, kann man sich im schlechtesten Fall vorstellen, die Gewaltspirale geht von neuem los und unter Umständen kann das in noch schlimmeren Gewaltvorfällen münden. Mein Kollege, ein Mediationskollege, der hat mal einen Artikel geschrieben, der heißt Die dunkle Macht der Mediation. Und das finde ich sehr eindrücklich, weil Mediation nicht immer gut tut. Also wenn man sich an die Kindesmisshandlungsfälle in der angloamerikanischen Kirche anguckt, da wurden ganz lange Mediationsverfahren gemacht. Aber das Problem, diese strukturelle Machtmissbrauch oder Missbrauch, sexueller Missbrauch von Kindern, ist da gedeckelt worden, sodass das jahrelang weiter passieren konnte. Und das ist eben auch die Gefahr bei Fällen von häuslicher Gewalt. Und deswegen müssen wir da sehr differenziert vorgehen und uns das genau angucken. Wir haben jetzt das Glück, bei uns im Verein eben auch Täterarbeit zu machen. Und Herr Krebs hat eben erzählt, dass es auch richtig Diagnostikbögen gibt in diesen Vorgesprächen. So, was ist das für eine Person, die hier sitzt, hat die psychiatrische vielleicht Probleme, die erstmal behandelt werden müssen oder sonstige Art. Das ist für uns sehr hilfreich, wenn wir Fälle kriegen, die den Hintergrund einer häuslichen Gewalt haben.
Ja, okay, verstehe ich.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, der Vorwurf ist auch an uns, wenn wir Täter-Opfer-Ausgleich machen, dass wir dieses Problem, was ein gesellschaftliches ist, häusliche Gewalt, dass das reprivatisiert wird. Wir machen das im Vertraulichen, die beiden reden miteinander und dann gehen wir wieder nach Hause und alles ist gut. Und es bildet sich dann nicht ab oder es hat keinen Effekt über Statistik zum Beispiel, dass strukturelle Veränderungen passieren, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt. Nicht nur, dass das nicht passiert, sondern eben, dass es auch gefährlich ist für die Situation dann wieder zu Hause. Ne? Oder dass das bagatellisiert wird. Das ist nur ein paar Probleme zwischen euch. Ihr könnt nicht richtig miteinander kommunizieren. Vertragt euch hier, entschuldigt euch, nimmt die Entschuldigung an als Frau und dann wird das nächstes Mal besser sein. Das sind alles Gefahren, die uns auch bewusst sind und das versuchen wir aber im Vorfeld dann auch auszuschließen, dass sowas nicht passiert. Und es kann eben dann auch vorkommen, dass wir solche Fälle dann auch nicht im TOA machen, weil das nicht die richtige Methode ist.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Täter-Opfer-Ausgleich, ich sage jetzt mal ganz platt, in der Disco hat der eine dem anderen auf die Nase gehauen, gebrochene Nase, da findet man bestimmt einen Weg, das vielleicht auch monetär irgendwie zu lösen und dann gehen beide Seiten raus und sagen, das passt jetzt ja so. Aber ich nehme mal an, je emotionaler so ein Fall ist, Sie haben das Wort Missbrauch benutzt, aber auch natürlich häusliche Gewalt, hochemotional. Also je emotionaler, und da gibt es ja auch noch ganz andere Taten, die man da nennen kann, desto schwieriger stelle ich mir das vor, da überhaupt eine Basis zu finden und überhaupt auch einen Ausgleich. Vielleicht auch, Herr Krebs, an Sie die Frage, gibt es da auch Grenzen, wo Sie dann sagen, da kommen wir nicht zusammen, das ist gar nicht möglich bei solchen sehr emotionalen Themen?
Deliktbereiche, Sexualstraftaten irgendwie, den wir da in der Regel schon von ausschließen. Oder Meldungen, die wir irgendwie kriegen, irgendwie die sich auf das beziehen. Das sind Fälle, die wir nicht machen, die wir an andere Beratungsstellen weiterleiten. Da werden wir keinen Täter-Opfer-Ausgleich machen. Sexualstraftaten, okay, sind damit jetzt nicht ganz ausgeschlossen, weil es kommt selten vor, aber es kommt halt doch vor, dass Opfer dieser Straftaten den Wunsch haben, mit dem Täter ein Gespräch darüber zu führen und zu versuchen, zu einem Ausgleich zu kommen, wie auch immer der aussieht. So, das gibt es schon.
Ich muss da einfach nur was dazu sagen,
weil, kannst du ja.
weil mich das gerade auch so anspricht. Also bei häuslicher Gewalt und sexueller Missbrauch ist nochmal ein anderes Thema. Da werdet ihr auch sicherlich im Vorgespräch nochmal, also wenn ihr mit denen spricht, ob das in der Gruppe, in diesem Gruppensetting überhaupt irgendwie gut aufgehoben ist. Ne? Da gibt es dann vielleicht auch andere Unterstützungssysteme.
Da habe ich die Frage glaube ich, falsch verstanden. Ich dachte,
wir waren beim Täter-Opfer-Ausgleich
und die Grenzen, die das so hat.
Ne? Ja, genau.
Das ist schon eine Grenze, wo wir einfach, weil es dann irgendwie ein Beratungsangebot wird für jemanden irgendwie mit einer Präferenz irgendwie sozusagen, wo er sagt irgendwie, okay, da würde ich gerne was dran ändern. So, da, ne? Und da können wir jetzt irgendwie keine Kontakte herstellen oder so, das wäre so die Grenze.
Habe ich so verstanden auch. Also generell müssen wir sagen, das Täter-Opfer-Ausgleich ist grundsätzlich möglich bei allen Straftaten. Das steht auch so im Gesetz. Aber man wählt dann natürlich auch aus. Oder es gibt, Sie hatten vorhin gesagt, ja, wenn das so emotional sehr also nicht belastend ist, aber wenn da sehr viel emotionale Nähe oder Beziehungsnähe her ist, dann haben Sie gesagt, ja, dann stellen Sie sich das bestimmt schwierig vor. Und das können wir auch bestätigen. Ne? Also je näher die Beziehung ist zwischen Tatverantwortlichem und Tatbetroffenen, desto aufwendiger, sage ich mal, ist ein Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, weil dahinter steckt immer eine längere oder eine sehr lange Beziehungsgeschichte. Und das kann man mit so einer Kurzintervention, das kann man lösen oder zumindest kann man Anstoß geben, wenn man einen konkreten Vorfall zum Beispiel in dieser Art löst, dass das ein Anstoß sein kann für die Beteiligten nochmal, die ja auch dann vermutlich weiter in irgendeinem sozialen Nähesystem sich weiterhin befinden, da einen guten Weg einzuschlagen. Also es ist eher so ein Impuls oder eine Initiative. Aber grundsätzlich sind auch diese Fälle für uns und die kommen auch bei uns, Nachbarschaftskonflikte oder zwischen in Peer Groups zwischen Freunden, Freundinnen und so. Aber auch die sind für uns ganz normale TOA-Fälle. Ne? Mhm. Und vom Delikt ist es auch sehr weit gespannt. Also es kann wirklich alles sein. Sexualdelikte nehmen da nochmal eine besondere Stellung ein. Sind vor einiger Zeit war es auch, oder bis vor einiger Zeit war es auch so, dass die überhaupt nicht zu uns gekommen sind. Die wurden von der Justiz gar nicht an uns geschickt, weil da die Annahme besteht, dem Geschädigten würde ich jetzt nicht zumuten, das nochmal im Täter-Opfer-Ausgleich alles nochmal zu bearbeiten, darüber zu sprechen, womöglich dem Täter zu begegnen, dass muten wir dem nicht zu, das kann keine gute Lösung sein. Aber das hat sich so ein bisschen geändert, auch durch solche MeToo-Debatten, wo auch Mediationen übrigens gemacht worden sind, um die Frauen zum Schweigen zu bringen, sage ich mal so ganz drastisch. Das hat sich so ein bisschen geändert, was auch mit Opferstärkung zu tun hat. Wir würden solche Sexualdelikte, und wir haben solche Fälle, wenn die Geschädigten sich melden und das wollen, ist das zum Beispiel eine gute Voraussetzung. Und solche Fälle hatten wir, die aber in bestimmten Art und Weise bei uns durchgeführt werden, nämlich nochmal in besonderer Weise die Geschädigten auch nochmal zu schützen und ganz genau zu planen, was ist denn da, und die Tateinsicht und auch die Wiedergutmachungsmotivation des Täters spielt dann nochmal eine außerordentlich große Rolle, und auch das Setting, dass nicht wieder eine Situation entsteht, wo die Geschädigten, die sowieso stark traumatisiert sind in dieser Begegnung, weil die außer Kontrolle gerät, nochmal traumatisiert sind. Aber auch dafür haben wir ein Konzept und das hat sich bewährt.
So ein Täter-Opfer-Ausgleich, ich habe schon gesagt, kann natürlich ganz unterschiedliche Formen annehmen, aber ich nehme mal an, die häufigste Form ist wahrscheinlich irgendein finanzieller, monetärer Ausgleich. Natürlich erhofft man sich mit Sicherheit ja auch mal eine Entschuldigung oder eine Erklärung oder sowas, kann ja auch was sein. Aber wie kann man denn, Herr Krebs, vielleicht auch so Straftaten beziffern? Wir haben jetzt gesagt, natürlich, Sexualstrafdelikte kann man ja gar nicht sagen, ja okay, mit Summe X können wir da jetzt mal starten oder der Wunsch ist das. Ich kann mir vorstellen, jemand ist sauer und zerschießt einen die Felgen mit dem Messer oder so, die kann man sagen, ja okay, eine Felge kostet und dann kann man es ein bisschen gegenrechnen. Wie kommt man da auf Summen, auf Ergebnisse, wenn vielleicht auch die Vorstellungen ganz unterschiedlich sind?
Ja, es ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, aber also meine Erfahrung ist, dass die Leute so ein ganz gutes Bauchgefühl tatsächlich irgendwie haben. Das ist sicherlich der eine Teil, der so eine ungefähre Vorstellung hat, über die wir dann reden können. Oder auch Leute, die sich ein bisschen absichern, die ein Anwaltsgespräch in Anspruch nehmen und sich einfach beraten lassen. Das sind so die anderen. Wir machen die Beratung diesbezüglich halt nicht. Das dürfen wir auch nicht, weil das halt eine Rechtsberatung dann schon wäre. So, aber im Grunde werden sich die Leute da ganz gut drüber einig.
Also das versuchen wir halt mit denen in diesen Vorgesprächen oder Einzelgesprächen, die treffen ja nicht sofort aufeinander, sondern mit den Beteiligten wird erst getrennt gesprochen. Das ist übrigens manchmal eine große Befürchtung, wenn wir Kontakt zu den Personen aufnehmen, die unseren Brief gekriegt haben mit dem Angebot, dann fragen die als erstes, ja, aber ich will auf keinen Fall mit dem Täter dann in einem Raum sitzen. Dann ist für uns eben erstmal Aufklärungsarbeit, dass wir erst mit denen sprechen, um die Interessen zum Beispiel oder die Bedürfnisse herauszufinden, besonders bei den Geschädigten, was könnte das denn ein bisschen erleichtern oder wieder gut machen, ein bisschen. Also das ist dann schon ein Prozess. Ich hatte einen Fall, der für mich mal sehr eindrücklich war, als auch eine finanzielle Wiedergutmachung abgesprochen worden ist. Das ging da um Sachbeschädigung, eine Brille, auch verbunden mit Körperverletzung, aber es sollte eben diese Brille erstattet werden. Und dann war am Ende des Ausgleichsgesprächs, also es gab da auch Vorgespräche, war alles gut geplant, beide waren einverstanden, freiwillig und sahen das auch optimistisch, dass da der Konflikt beendet werden sollte. Und als es dann um diese Summe ging, dann hat der Tatgeschädigte, der sagte dann auf die Frage, ja, was wäre denn so eine gute Summe für Sie, wie könnten das entschädigt werden, dann sagte der eine Summe, ich glaube, das waren 200 Euro. Und dann sagte der Tatverantwortliche, und das war für mich als Mediatorin auch total überraschend, der sagte dann, nee, also wenn ich dir hier 200 Euro gebe, dann gehe ich hier raus und sage, ich fühle mich so, als wenn ich da gut rausgekommen wäre. Und als wenn ich weniger gegeben hätte, als es eigentlich notwendig sein sollte. Und dann haben die sich tatsächlich darauf geeinigt, dass er dem Geschädigten 300 Euro gibt. Das ist deswegen so besonders, das ist auch nie nochmal passiert, aber ich finde, es zeigt so eindrücklich, welche Interessen da sind und das Potenzial des Täter-Opfer-Ausgleich. Also es geht natürlich, dass der Geschädigte entschädigt wird, aber hier war es eben so eindrucksvoll, dass auch der Tatverantwortliche gesagt, nee, dann habe ich nicht das Gefühl, ich hätte das hier gut geklärt für mich. Und das finde ich deswegen besonders bemerkenswert, weil man sieht, in welcher Art und Weise, in welcher Dimension, in welcher Ebene das auch da geregelt wird, dass das für beide gut geklärt ist. Und das ist das Potenzial des TOAs und das passiert vor Gericht halt nicht, in der Regel passiert das nicht so. Ne?
Wir biegen jetzt so langsam dem Ende entgegen, aber eine Frage habe ich vielleicht auch nochmal an beide, vielleicht Herr Krebs, wollen Sie einmal anfangen. Das sind ja auch sehr schwere, sehr belastende Themen, mit denen Sie jeden Tag dann auch zu tun haben. Was macht das emotional mit Ihnen oder fühlt Sie das dann auch manchmal auf, was Sie da so hören, was da alles passiert?
Also manche Dinge sind auf jeden Fall auch aufwühlend und ja, man muss sie immer wieder einsortieren, irgendwie in der Supervision über diese Dinge sprechen. Genau, und finden wir einen ganz guten Umgang und den entsprechenden Abstand irgendwie, damit wir irgendwie auch gut arbeiten können mit den Männern.
Kriegen Sie es auch hin, da immer gut Abstand von zu nehmen, wenn Sie solche Sachen hören?
Die Frage wird uns auch öfter gestellt, also wenn man mal so auf Partys ist oder so, was, das machst du und so, ist es nicht schlimm und nimmst du das nicht alles mit nach Hause? Ich muss sagen, natürlich sind das schlimme Vorfälle, die da passieren und manche sehr extrem schlimm. Aber was mich auch so trägt oder uns alle auch so trägt, ist, dass diese Arbeit für die Beteiligten gut ist. Dass wir dieses Angebot haben und dass die Menschen mit diesen schlimmen Dingen, die ihnen passiert sind oder diese Krisen, die sie da auch durchlebt haben, diese Traumatisierung, dass das ein Mittel ist, um das gut zu integrieren und um gut weiterzuleben. Das ist einmal, dass Leute, dass Beteiligte auch einen Abschluss finden nach so einem Täter-Opfer-Ausgleich und das ist richtig wichtig für die Leute, dass sie diesen Abschnitt abschließen können. Was mich besonders interessiert ist oder was ich total spannend finde an dieser Arbeit, dass man sieht, dass Menschen Potenzial haben, ihre Konflikte gut und in so einer, ja, fast so einer Art Fürsorge für sich selber auch zu lösen. Das gilt auch für Täter, ne? Weil das ist auch belastend für die, damit umzugehen. Und das finde ich super spannend an dieser Arbeit, wie man Menschen dabei unterstützen kann, dass die Potenzial und Fähigkeiten da anwenden können oder entwickeln können auch, um das gut ja, um das gut abzuschließen, aber auch um wieder zu einem friedlichen Miteinander zu kommen. Ne? Abgesehen von den ganzen schönen Momenten, wenn man sieht, da passiert auch eine Erleichterung, wenn sich jemand, Sie hatten das vorhin erwähnt mit diesem Akt der Entschuldigung, das ist, es wird natürlich auch Geldzahlung, aber eine Entschuldigung ist meistens immer damit verbunden. Und ich würde sagen, in der Gewichtung Geld und Entschuldigung ist diese Entschuldigung auch ein richtig wichtiger Moment in so einem Verfahren. Das merken Sie an der Atmosphäre, das merken Sie, wie das bei dem Geschädigten ankommt. Also es ist nicht nur so eine kleine Handlung, sondern das ist ein ganz großer Akt, sage ich mal, auch von den Geschädigten. Man nennt das so Opferprivileg. Der hat die Macht nochmal von jemandem, der vorher über ihn in irgendeiner Weise Macht ausgeübt hat, dem jetzt zu erlauben oder zu zeigen, ich verzeih dir das. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Von daher ist es eine schöne Arbeit und wir haben, wie Herr Krebs ja auch gesagt hat, Supervision, wo wir das nochmal, unser eigenen Umgang mit diesen Fällen, inwieweit sind wir da drin verstrickt, auch gut besprechen können und da auch immer ja uns weiterentwickeln, auch im Sinne, wie wir die Geschädigten unterstützen können. Also das insgesamt eine total befriedigende und gesellschaftlich sinnvolle Arbeit.
Definitiv. Und ich fand das auch ein schönes Schlusswort, weil ich finde, eine Entschuldigung geht einem manchmal schwer die Lippen, aber es kann so viel verändern und vielleicht auch so viel Dampf irgendwo rausnehmen. Vielen Dank, dass Sie heute von Ihrer Arbeit erzählt haben. Dankeschön.
Ja,
gerne. Danken Ihnen. Bitte. Danke.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch dieses Thema interessiert oder ihr vielleicht noch Menschen kennt, die das auch hören sollten, dann danken wir jeder und jedem, der diese Folge vielleicht weiterleitet. Und über jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens können wir nochmal mehr Menschen damit erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.